Hey, yo, es ist mal wieder Zeit für ungefilterten Real Talk aus dem diesmal hellen Wohnzimmer. Ja, vieles passiert, wir haben einen neuen Bundeskanzler, wir haben einen neuen Papst, natürlich alles Sachen, über die ich heute hier sprechen muss. Und es kommt hinzu, älter werden beim Mann ist nicht ganz so angenehm. Und zwar älter werden heißt nicht nur, dass man älter wird, sondern dass man auch zum Arzt muss und Vorsorgeuntersuchungen machen muss. Und die sind wahnsinnig unangenehm, vor allem die Prostata-Vorsorge. Aber keine Angst, ich habe heute ein paar Tipps für euch, dass das Ganze super lässig und mega angenehm abläuft. Also, wenn sich deine innere Dr. Gray oder dein innerer Dr. House gerade angesprochen gefühlt haben, dann bleib dran und hör rein. Und jetzt geht nochmal jeder aufs Klo und dann reiten wir los, Cowboys und Cowgirls. Yeeha, hier ist Lokalverbot. Hallo, ich hoffe, dass es euch gut geht, dass ihr ein schönes Wochenende hattet und jetzt toll gestärkt in die neue Woche starten könnt. Bei mir ist es nicht ganz so. Ich war nämlich zweimal auf dem Frühlingsfest und meine Stimme ist etwas lediert dadurch. Es wird hier nebenbei sehr viel mit warmem Tee gearbeitet, dass meine Stimme irgendwie geölt wird, dass ich hier zu euch sprechen kann. Ja, aber ansonsten war es ein voller Erfolg, finde ich immer mega schön, das Frühlingsfest in Traunstein. Aber ja, zum Thema Stimme. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen was über den Papst sagen, über die Abstimmung da. Und so ist es dann ganz oft, wenn man sich was überlegt, dann passiert aber das Gegenteil und jetzt haben die einfach schon einen gefunden. Jetzt kann ich da nicht so viel drüber reden, weil eigentlich wollte ich sagen, dass diese Veranstaltung wohl so das Letzte auf der Welt ist, wo ganz viele Menschen auf einem Fleck sind und kein Handy dabei ist und dass es wohl in Zukunft alles viel, viel kürzer ablaufen wird, weil die Leute, wenn man ihnen das Handy wegnimmt, nach 10 Minuten ja schon hibbelig werden und dann ist es, denke ich, sagen wir mal, wenn die nächste Wahl in, ich gebe dem Herrn jetzt einfach mal 25 Jahre ist, dann wird schon so sein, dass das in einer Viertelstunde durch ist, wenn die jüngere Generation am Drücker ist. Vielleicht wird das Ganze ja dann auch ein bisschen digitalisierter ablaufen und es ist so ein Zoom- oder Teams-Meeting, könnte man ja auch machen. Dann muss nicht jeder da nach Rom reisen, sondern kann es gemütlich von zu Hause aus machen. Oder vielleicht gibt es ja dann auch quasi so eine App, wo man das so links, rechts swipen könnte und den Papst wählen könnte, so Tinder für Geistliche quasi. Ich habe da nach einem Wortspiel überlegt, Tinder, da wäre mir jetzt als Appname vielleicht Kinder eingefallen. Ja, kleiner Spaß am Rande, das ist ja alles natürlich passé und wird nicht mehr passieren. Und unter der Führung jetzt von Papst Leo dem 14. ändert sich das alles. Und ich finde auch immer diese Namen, also erstmal muss man so ewig überlegen bei diesen römischen Zahlen, der XIV, was war das jetzt nochmal? Und muss so, also ich tue mich da schon immer ein bisschen schwer, aber ich habe es jetzt natürlich gegoogelt, das ist der 14. Und der Name ist jetzt, finde ich, nicht so kreativ. Ich meine, es gab schon 14 davor. Warum nimmt man immer den Namen von einem, den es schon gab? Und warum ist das Ganze so unkreativ und so zurückgeblieben, so altmodisch? Das kennt man ja von der Kirche eigentlich gar nicht. Die geht ja immer mit der Zeit und ist hochaktuell und bei den Namen hinken sie so nach. Könnte man schon mal auch paar, keine Ahnung, amerikanischere Namen, so James oder sowas, dass es halt auch cool klingt. Papst James oder halt auch lustige Namen. Da würde mir natürlich der alte Klassiker Papst Schwanzus Longus einfallen. Den ist man ja dann gezwungen, immer zu sagen. Du kannst ja den Namen vom Papst nicht ändern. Das würde, denke ich, doch den ein oder anderen Schmunzler bescheren, wenn der sich so nennen würde. Aber er hat nicht die Schneid gehabt, es hilft sich nichts. Dann jetzt Leo der 14. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, was ich mehr dazu sagen soll. Ich kenne mich mit der Kirche nicht so aus. Aber ja, ich wünsche ihm natürlich nur das Beste. Und es gibt ja nicht nur einen neuen Papst. Vor allem für uns Deutsche gibt es jetzt ja auch endlich einen neuen Bundeskanzler. Sie sind sich endlich einig geworden. Das ist eigentlich ganz witzig irgendwie, wenn sich da knapp 150 Leute aus aller Welt zusammenschließen, schaffen sie nach 2 Tagen, dass sie auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Und bei uns dauert es natürlich alles viel, viel länger. Aber ist nicht die einzige Gemeinsamkeit, auch bei der Konklave und bei der Entscheidung, wer die neue Bundesregierung stellt, haben Frauen natürlich ähnlich viel zu sagen, nämlich gar nichts. Und ja, so ist es doch schön, dass da auch irgendwie ein bisschen die Tradition bewahrt wird und man beim alten Bild bleibt. Ja, es soll aber natürlich nicht zu politisch heute werden. Ich habe noch andere Themen und ich hatte panische Angst, dass da Leute vielleicht schon drüber berichten. Wenn man nämlich so eine gute Idee hat, dann denke ich da die ganze Woche drüber nach, was ich da sagen kann. Und da ist mir schon ein bisschen die Düse gegangen, dass jemand anders das Thema aufgreift, weil ja eigentlich ganz Deutschland drüber spricht. Aber ich habe jetzt noch nichts dazu gefunden und das finde ich cool, dass ich der Erste da bin, der jetzt was dazu sagen kann. Und zwar ist es ja so im Leben, man wird ja nicht jünger, gell? Man wird immer älter und es gibt halt so gewisse Altersstufen, wo man dann sich drauf freut, dass man was Neues machen kann. Ich kann mich jetzt zwar nicht mehr daran erinnern an meinen ersten Kindergartentag, aber da werde ich mich ja brutal drauf gefreut haben. Da freut sich ja jedes Kind drauf. Oder bei mir mein erster Schultag, erste Klasse, als ich da mit 12 reingekommen bin, war auch super. Dann mit 16 freut man sich, hey, man kann endlich feiern gehen. Man darf bis 12 Uhr raus. Früher konnte man sogar mit 16 noch Zigaretten kaufen. Jetzt Energy Drinks auch. Also das war früher auch noch cool, dass man Energy Drinks endlich legal kaufen durfte. Ja, und dann mit 18, klar, Autofahren. Man kann richtig Party machen, man kann die ganze Nacht wegbleiben. Aber es kommen halt auch einfach immer mehr Pflichten dazu, gell? Wenn man dann so wie ich bisschen eher ein faulerer Mensch ist, kann man sich den ganzen Pflichten natürlich noch ein bisschen entziehen, indem man ein Studium anfängt. Dann sage ich mal, kann man so dieses Arbeiten und so weiter noch bis vielleicht 25, 26 rauszögern. Aber dann geht der Ernst des Lebens los und dann muss man arbeiten gehen und dann kommt nichts mehr, oder? So diese Stufe, klar, irgendwann denkt man sich Rente, schon cool, aber Rente ist man halt auch schon uralt. Oder gibt's bei uns überhaupt noch die Rente irgendwann? Wer weiß es denn? Ja, da muss man einfach sein Leben vielleicht so gut leben, dass man schon vor der Rente den Löffel abgibt. Dann wird einem das auch genommen. Also bleibt nur noch eine einzige Stufe drin, auf die man sich freuen kann. Und bei mir ist das, weil ich ja dieses Jahr 30 werde, diese Vorsorgeuntersuchungen. Und da habe ich jetzt gelesen, dass die Prostata-Vorsorgeuntersuchung jetzt nicht mehr per Hand durchgeführt wird vom Arzt, sondern mit einem Test gemacht wird, mit einem sogenannten PSA-Test. Und wow, was soll der Scheiß? Ich freue mich wirklich, seit ich denken kann, auf diesen Tag, dass ich diese Vorsorgeuntersuchung machen kann. Und falls jemand nicht weiß, wie das bei Männern abläuft, da kommt halt der Arzt einfach und schiebt dir so seinen Finger in den Arsch und tastet halt ab, wie es deiner Prostata so geht. Also wahnsinnig angenehm, da freut sich wirklich jeder drauf und jetzt wird diese Zunft einfach ersetzt durch einen weiteren Test. Einen weiteren Test, der nichtssagend ist, den jeder Idiot machen kann. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich auch als Hobbyarzt, jetzt wo ich angefangen habe, Dr. House zu schauen, bin da schon ein bisschen, ja, enttäuscht auch. Also als Arzt muss man ja dann fast nichts mehr können. Also alles machen irgendwelche Tests, alles wird digitaler. Und das war schon nochmal ein Ritterschlag früher, wenn man das gut konnte. Da hat man auch einen Namen für sich machen können in der Szene, wenn man der Arzt war, der besonders gut Prostatas abtasten kann. Und ich habe mir dann mal so Gedanken gemacht, wie man das denn eigentlich lernt. Wie kann ich denn diesen Skill entwickeln, dass ich besonders gut Prostatas abtasten kann? Und da ist es ja so, im Ärztestudium muss man das dann ja auch machen und testen. Und da gibt es tatsächlich Probanden, die sich da melden, dass man bei denen freiwillig diese Untersuchung machen kann. Und das stelle ich mir auch wahnsinnig gut vor, dass du so ein Testtyp bist und du meldest dich an. Und klar, gibt es ja bestimmt Leute, die bei solchen Studien mitmachen, um sich während dem Studium ein bisschen Geld noch zu holen. Da gibt es ja oft so Medikamentensachen, die man machen kann. Wenn man wirklich verzweifelt ist, dann macht man das, dass man da an so Tests teilnimmt. Und ja, wenn man sich dann aber freiwillig meldet, dass circa 100 Ärzte, die an einem Tag den Finger in den Arsch schieben, dann ist das schon krass. Also Hut ab vor diesen, was manche Menschen für die Medizin leisten, ist wirklich bemerkenswert. Also da kann man eigentlich nicht genug applaudieren und genug Respekt zollen diesen Menschen. Ja, es wäre auch ganz cool, wenn man sich vielleicht so meldet und man weiß nicht davor, was man machen muss und dann zieht einer so gesehen die Arschkarte und ist dann der Kerl, der sich da von den Ärzten schön untersuchen lassen kann. Eine Sache ist halt sicher, am Ende, wenn es 100 Leute an einem Tag testen bei dir, dann kannst du dir auch sicher sein, dass deine Prostata in Ordnung ist oder dass halt was fehlt. Das wäre natürlich blöd. Aber auch da wird mit der Zeit gegangen. Also es ist nicht nur an lebenden Menschen, sondern ihr denkt euch jetzt sage ich an Toten. Nein, weil der Mensch, der verliert dann irgendwie so, die Muskeln lassen halt ein bisschen nach und die Prostata, die bildet sich da recht schnell zurück. Also bei einem toten Menschen kann man das nicht so ertasten. Und es wäre auch irgendwie unwürdig, wenn wir ehrlich sind, dass man da in so Leichen rumstochert für sowas. Aber es gibt natürlich auch hier eine Abhilfe. Es gibt auch so Gummiärsche an denen, die das trainieren können. Also wirklich kein Witz. Und die sind auch mittlerweile so digitalisiert, dass die mit dir sprechen. Also wenn du da zu wild bist und dich wirklich nicht bemühst, dann sagt dieser Gummiarsch so au oder ah. Und krass, was manche Ingenieure da auch entwickeln. Also irgendein Genie hat sich da mal gedacht, es macht so ein Medizin-Startup und dann haben die Idee so gepitcht bei ihren Investoren und gesagt, pass auf Jungs, ich habe wirklich die Idee, wir bauen Gummiärsche für Medizinstudenten, dass sie das üben können. Aber hey, wir machen den nicht einfach so, sondern der kann auch noch reden. Der kann reden, der reagiert auf Druck und alles. Da ist wahnsinnig teure Sensorik noch verbaut, dass man die teuer verkaufen kann. Und dann haben die irgendeinen genialen Investor gefunden und jetzt können die davon leben, von Gummiärschen. Auch der Traum eines jeden Ingenieurs. Mir ist leider die Idee nicht gekommen. Stelle ich mir auch lustig vor, wenn man dann so der Dozent ist an der Uni und seine ganzen Studenten dann erstmal in irgendeinen Sexshop schickt, dass die sich da die Gummiärsche besorgen, um die Prostata-Untersuchung zu machen. Dann stehen die so ganz schüchtern in dem Sexshop und sagen so, ich brauche diesen Gummiarsch da bitte, aber für so ein Uni-Projekt. Und dann der Typ, ja genau, für ein Uni-Projekt, das brauche ich auch immer dafür. Also aus Ärzte-Sicht durchaus spannend, das ganze Thema. Ich denke auch, dass das Lieblingsthema von jedem Arzt im Studium ist. Aber am Ende ist es ja auch so, die Sicht des Patienten muss man auch betrachten. Und da ist es ja wirklich so, dass ganz viele Leute diese Untersuchung nicht gemacht haben, weil ihnen das irgendwie unangenehm ist. Was ich jetzt nicht ganz verstehen kann, aber gut, des einen Freud ist des anderen Leid. Und wie bleibt man da denn jetzt cool in der Situation? Also es ist bestimmt auch so, wenn du jemanden triffst an dem Tag, wenn du dann beim Arzt bist und diese Untersuchung hast, du triffst garantiert jemanden und dann im Wartezimmer, dann musst du ja irgendwie so, ich bin nur so normal da, ich habe bisschen Husten oder so, dann wird da schon mal gelogen und die Nervosität steigt ja, gell? Und dann, wenn man so nervös ist, ist man auch irgendwie sehr angespannt und es ist ja vor allem bei dieser Untersuchung schlecht, wenn man da so angespannt ist. Und was dazu kommt noch, was zu heutigen Zeiten wirklich unterschätzt wird, ist diese oft toxische Männlichkeit, dieses auf Zwang männlich sein. Also du willst ja dann nicht da drin sein und auf gar keinen Fall irgendwie homosexuell wirken. Also das ist so ganz wichtig. Man darf dann nicht so tun, als würde einem das gefallen und so, gell? Und ich habe mir das auch gedacht, ich will da ja auf gar keinen Fall, dass der Arzt denkt, dass ich homosexuell bin, weil hey, wow, was wäre denn das? Wie schlimm wäre das? Und wie wird man denn cooler bei sowas wie, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr so einen wichtigen Vortrag in der Uni oder sowas halten müsst, dass ihr den erstmal vor euren Kumpels halt so vortragt. Und so war es bei mir auch. Ich habe mich da mit meinen Kumpels zusammengesetzt und wir haben halt gegenseitig diese Prostata-Untersuchungen gemacht, geübt. Wir sind, also ich persönlich könnte das jetzt auch aus dem Stegreif bei jedem normalen Mann machen. Ist nicht so schwer. Aber ja, jetzt ist das bei uns ein bisschen Routine und deswegen weiß ich ganz genau, dass wenn ich zum Arzt reingehe und diese Untersuchung machen lassen müsste, dass das total der Selbstläufer wäre. Also ich wäre so entspannt. Das wäre, glaube ich, das Einfachste für den jemals. Ja, aber wie gesagt, das wird uns ja jetzt genommen. Und da ist schon die Frage, kann man da auch die altmodische Behandlung dann wollen? Also warum ist denn die Medizin überhaupt nicht in diesen Retro-Trend drin? Es ist doch alles zur Zeit in, was vor 30 Jahren in war. Warum gibt es sowas in der Medizin nicht, dass man einfach die alten Behandlungen haben möchte? Oder ja, wie schaut es mit Impfgegnern aus? Sind die dann auch jetzt hier da dagegen? Weil dieser neue Test, der ist ja noch nicht so lange erprobt. Ich mache ja sowas nicht. Also finde ich schon auch diese Impfgegner-Thematik, die picken sich immer schon die Rosinen raus. So, Impfen nicht cool, aber bei der Prostata-Sache, da sind sie dann bestimmt die Ersten, die nur diesen Bluttest machen wollen und nicht oldschool den Finger in den Arsch. Finde ich schade. Also die sollten da auch ein bisschen mehr Rückgrat zeigen an der Stelle. Naja, aber wie ist es dann? Es ist dann der große Tag, man ist endlich im Wartezimmer und dann wird man irgendwie reingerufen und dann muss man sich ja ausziehen. Da ist ja auch die Frage, wie bereite ich mich da vor? Also ist es wie bei einem schönen Date, dass ich mir da schöne Unterwäsche anziehe, dass ich mich davor rasiere. Es gibt ja durchaus Männer, die in dem Bereich sehr behaart sind. Ob man das dann noch stutzt und trimmt, damit der Doktor einfache Arbeit hat oder nicht. Man will ja auch nicht zu vorbereitet wirken, gell? Also das will man dann schon auch. Man muss vielleicht so einen gesunden Weg in der Mitte gehen, dass man sich vielleicht so eine Woche davor rasiert. Und man zieht dann jetzt vielleicht keinen String oder sowas an, sondern eine normale, schöne Unterhose. Natürlich will man auch gepflegt wirken. Und bereitet man sich dann da auch so vor, vom Essen her, isst man dann den Tag davor nichts und macht sich tiefgründig sauber davor und macht quasi schon mal zu Hause selbst so eine Probe-Prostata-Untersuchung und schaut, wie es ausschaut, oder gambelt man da und sagt einfach, komm, scheiß drauf. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, man könnte auch, ich weiß nicht, vielleicht, ich war noch nicht in dem Fall, aber man könnte ja auch schon mal, dass es auch für den Arzt irgendwie weniger unangenehm wird danach und dass der ein bisschen was dafür auch kriegt, könnte man ja ein bisschen Trinkgeld auch in seinem Arsch verstecken. So ein Zwanni, dann denke ich, freuen sich beide und es ist ein bisschen diese peinliche Stille auch weg. Das ist ja auch das. Du kommst rein und beide wissen, was jetzt gleich passiert, aber irgendwie muss man diese unangenehme Stille wegkriegen, so wie bei so einem Date, wenn man sich vielleicht mit einer Frau trifft und dann ist man bei sich und man weiß, okay, ja, es könnte schon zur Sache gehen, aber irgendwie muss ich noch dahin kommen. Und da greift man dann da sehr gerne zu Netflix, aber sowas ist ja beim Arzt nicht. Also da läuft ja kein Fernseher. Irgendwie muss man da so reinkommen in dieses Gespräch. Und klar, da wird es dann bestimmt so unangenehme Patienten geben, die halt total übertreiben. Oder auch ganz schüchterne, dass einfach gar nichts gesagt wird. Und diese Stille sollte man am besten vermeiden. Und ich würde sagen, dass man da einfach mit einem kleinen Gag schon reingeht, so dass man es auch für ihn noch unangenehm macht. Dass man so, na, wie geht's? Oder na und? Und dann sagt man so, boah, ja, ich hab brutal Magen-Darm. Also ich habe so Durchfall. Es ist Wahnsinn, Herr Doktor. Ich platz gleich. Lass das bitte schnell machen. Ich ziehe mich gleich aus. Und dann, zack, ist man schon drin und dann passt schon. Dann, glaube ich, ist der Arzt auch ein bisschen, okay, was passiert hier? Wir drehen den Spieß um und dann will ich mal sehen, wie er sich da so rausmanövriert. Und es ist ja dann auch so, ich habe wirklich dafür recherchiert. Es ist Wahnsinn, für was ich ChatGPT alles hernehme. Aber es gibt drei verschiedene Positionen, wie man diese Untersuchung machen kann. Also man kann das Ganze kniend machen, so, dass man sich halt einfach hinkniet und so nach vorne beugt. Der Versierte würde hier vielleicht Doggy-Position dazu sagen. Die gibt's. Dann gibt's noch die Position, dass man sich so an den Stuhl stellt und so nach vorn lehnt und die Beine so auseinander macht und man beugt sich leicht nach vorn. Das wird wohl sehr häufig bei Hausärzten gemacht, die da nicht die passenden Utensilien haben, so eine Untersuchungsliege und so. Da greift man doch dann mal gerne zum Stuhl und ja, funktioniert den um. Und es gibt dann auch noch so, dass man so linksseitig da liegt und die Knie so anzieht zum Bauch und man schaut so Richtung Wand. Und ja, diese Position ist wohl, wenn man ein bisschen schammig ist, wenn man so sich einfach nicht traut und das mega unangenehm findet, dann schaut man Richtung Wand und lässt halt über sich ergehen. Und ja, wenn dann zieht man sich an und dann war es das auch. Und ich würde aber sagen, ich will diese Untersuchung mit Blickkontakt. Ich will ihm in die Augen starren, während er das macht und auch dann sehen, ob er das gut kann. Und das sollte man auch machen, weil man weiß ja nicht, was er da dann hernimmt, wenn man ihm den Rücken zukehrt. Man muss schon alles im Blick behalten und sollte da auch aufpassen. Nicht, dass dann auf einmal während der Untersuchung zwei Hände auf deinen Schultern sind und du dann fragst, hey, mit was wird eigentlich die Untersuchung gerade hier gemacht? Das sollte eben nicht passieren. Hier gibt es natürlich auch noch ein paar Klassiker-Jokes, die man da noch machen kann. Zum Beispiel Ein Mann geht zur Prostatavorsorgeuntersuchung und der Finger vom Arzt ist dann im Arsch. Und dann sagt er so, hey, können Sie bitte Ihren Ring runtermachen, der kratzt. Und dann sagt der Arzt, was Ring? Das ist meine Uhr. Hahaha. Oder selber Joke, können Sie bitte Ihre Uhr runtermachen, die kratzt. Und dann sagt der Arzt, was Uhr? Das ist mein Ellbogen. Ja, wahnsinnig witzig. Ja, wo war ich stehen geblieben? Genau bei der Position. Gut, wir haben uns ja jetzt da entschieden, welche Position ich mache. Ihr könnt euch ja eine raussuchen. Und dann ist auch immer noch die Frage, was möchte man denn eigentlich für einen Arzt haben? Will man da, dass es ein Arzt macht? Oder will man, dass es eine Ärztin macht? Das ist auch so. Weiß ich jetzt nicht. Weil, ja klar, so ein Arzt, da ist es so oder so unangenehm. Und bei einer Ärztin, glaube ich, wäre es aber noch mal unangenehmer. Also als Mann, ich würde schon zu einem Arzt gehen, einfach weil die auch dickere Finger haben. Das denke ich, der Spaßfaktor ist da auch größer. Ja, aber so ist es ja andersrum. Gibt es ja viele Männer, die ihren Frauen dann verbieten, dass sie zu einem männlichen Frauenarzt gehen. Und das ist immer ganz wichtig, dass sich Männer in diese Entscheidungen einmischen, was da eine Frau macht. Weil wir wissen ja alle, dass Frauen nur rein aus sexuellem Verlangen ihren Frauenarzt auswählen und dann gar nicht hingehen wegen der medizinischen Behandlung. Das ist ja ein Irrglaube. Weil ich denke auch, dass diese ganzen Stühle und sowas da beim Frauenarzt abgeht, ist ja für eine Frau auch mega angenehm. Und klar sucht die sich dann noch einen geilen Typen aus, der das macht. Warum denn auch nicht? Da sind wir Männer ein bisschen anders. Wir wollen da doch noch den altmodischen Arzt haben. Aber mein Gott, so ist es eben. Die einen gehen halt hin wegen der Medizin und die anderen halt wegen anderen Gründen. Naja, aber irgendwann ist ja dann auch diese Untersuchung mal vorbei. Und falls jetzt ihr ein falsches Bild hattet, das dauert ja gar nicht so lang. Also ist jetzt nicht so, als würde der da 10 Minuten irgendwie in einem so rumfuchteln und man ist quasi hier die menschliche Handpuppe, mit der irgendwie Kasperltheater aufgeführt wird. Nee, das dauert schon, keine Ahnung, ich sag mal 20 Sekunden, 30 Sekunden. Also natürlich im sexuellen Kontext wahnsinnig lange, aber es geht ja dann auch irgendwann vorbei. Und dann, sobald der Finger draußen ist, ist nochmal dieser Moment der peinlichen Stille so, ja, zieht man sich dann selbst wieder an? Wie läuft das Ganze? Wird man vielleicht aus Intuition erstmal nackt am Fenster eine rauchen? Kuschelt man vielleicht mit dem Arzt danach ein bisschen? So körperliche Nähe ist ja auch hier wichtig. Das sind halt alles Sachen, das werde ich nicht mehr erfahren, weil ich diese Untersuchung wegen diesem dummen Test nicht machen werde oder nicht mehr machen kann. Schade, schade. Alles tolle Fragen. Auch diese, ja, diese Situation, wie man denn davor und danach ist, also man sieht sich, dann ist der Finger im Arsch und dann sieht man sich danach immer noch. So, gibt's irgendwas, was einen mehr per Du macht als sowas? Eigentlich nicht. Also warum muss ich dann immer noch Sie sagen? Warum kann ich den Arzt nicht dann mit dem Vornamen anreden und sagen, was weiß ich, Simon, es war wunderschön, ich lieg in seinen Armen und dann zieht man sich halt danach wieder an. Vielleicht kriegt man auch noch Geld fürs Taxi heim vom Arzt, ist auch was Schönes dann. Kein Wunder, dass Leute eben ungern zum Arzt gehen, weil man will immer alles möglichst diskret und sowas machen, möglichst unpersönlich, aber genau das wollen wir doch haben. Bei jedem Produkt kann man alles personifizieren, alles toll designen, auf einen zuschneiden und beim Arzt ist es immer so kühl. Und da vielleicht auch der Anspruch an die Medizin, dass man da wieder ein bisschen mehr Menschlichkeit reinbringt, bisschen mehr körperliche Nähe und das Ding läuft wie von selbst. Ich denke auch, dass dann, die können sich ja dann vor Aufträgen gar nicht mehr retten. Und ja, dann geht man eben danach aus dem Wartezimmer raus. Gibt man sich eigentlich noch die Hand dann oder sagt man so, nee, lass lieber die andere Hand. Oder welche Hand nimmt der Arzt her? Nimmt er die Grüßhand her oder nicht? Das ist die Frage. Ich glaube, am Ende ist es so wie beim Fußball. Klar gibt es so Leute, die nur mit einem Fuß gut sind und gut schießen können, aber ein richtig guter Arzt kann es, glaube ich, mit beiden und wird dann, denke ich, eher nicht die Grußhand hernehmen, dass er dir danach noch die Hand geben kann. So stelle ich es mir auf jeden Fall vor. Das ist auch ein bisschen so ein kleiner Flex unter Ärzten, wenn man das dann mit beiden kann, ist man schon eine besondere Koryphäe. Ja, und dann, sobald man rausgeht, ist es alles wieder passé, wenn man dann jemanden trifft, so, und warum warst du am Arzt? Ach, nix, nur Kopfweh-Tabletten geholt oder so. Also, ja, auch komisch. Aber da gibt's ja auch mehrere Arten von Menschen, die das totschweigen und nichts sagen. Und dann gibt's aber Leute, die das wirklich im Detail erklären, die dir dann noch sagen können, welches Parfüm der Arzt getragen hat, welche Temperatur sein Finger hatte, so, die wirklich wahnsinnig übertreiben mit ihrer Liebe zum Detail. Ja, ist auch dann Geschmackssache. Ich würde mal wieder sagen, der Mittelweg ist hier der beste. Natürlich das offen erzählen, so, hey, warst du schon bei der Prostatavorsorge, weil da musst du hin, nicht, dass du Prostatakrebs hast und dann wird nichts gemacht. Also die Folge hier hat natürlich auch medizinischen Mehrwert. Es ist der hippokratische Eid, der aus mir spricht, der sagt, Leute, geht zum Arzt, bitte lass das machen, und verlangt aber die altmodische Behandlung. Ja, schade, dass mein 30. Geburtstag eigentlich durch diesen Test jetzt inhaltslos ist. Geworden ist. Also ich wüsste nicht, auf was man sich freuen soll. Es gibt natürlich noch weitere unangenehme Untersuchungen, aber die kommen da ja nicht wirklich hin an diesen Peinlichkeitsgrad. Aber gut, ja, muss ich mir halt irgendwelche anderen peinlichen Sachen suchen, wie zum Beispiel einen Podcast über das machen. Vielleicht kommt es auch hin. Ja, aber es gibt ja noch mehr Dinge, die dann irgendwie im Alter, man merkt es, dass das eigentlich nie existiert hat. Also so mit 30 werden ist dann auch dieses Thema, dass man vielleicht Bekannte hat, die schon Kinder haben, und dann stirbt auch so diese MILF-Thematik aus. Also es sind dann halt einfach gleichaltrige Frauen wie du, die Kinder haben. Aber dieses Wort MILF ist ja eigentlich, ja, das existiert dann nicht mehr. Wenn man dann so alt ist, checkt man das auch dann, wenn man hinter die Kulissen schauen kann. Das ist auch noch sowas, was einem dann irgendwie genommen wird. Ja, alt werden ist nix. Aber vielleicht ist ja dann diese ganze MILF-Thematik auch dann der Grund, dass sich viele Männer im fortgeschrittenen Alter dann doch noch eine junge Freundin suchen und dann mit der nochmal jung sind. Weil es sind ja immer Frauen, die dann schon sehr, sehr reif auch sind, mit denen man ja auch über wichtige Themen reden kann, die das dann immer so gut reden. Ja, wow, hey, ich habe mit ihr letztens schon über Politik auch geredet, die weiß da vielleicht schon voll Bescheid, so, okay, cool, ja, das macht es weniger unangenehm, dass du mit 35 mit einer 18-Jährigen was machst. Aber klar, wer kennt's denn nicht, wenn man beim Frühstück mit der Freundin mal noch kurz den Ukraine-Konflikt ausdiskutiert? Das ist natürlich eigentlich bei einem guten Frühstück Pflicht. Ja, an sich war's das mit dem Inhalt. Also wir gehen jetzt weg vom Medizinischen, vom Geistlichen, eher ein bisschen zum Feedback hier. Und ich finde es mega toll, wenn ihr immer Kommentare und sowas schreibt. Das freut mich auch super. Und wenn ihr abonniert und sowas. Und um meinen Podcast ein bisschen bekannter zu machen, habe ich angefangen, dass ich so kleine Videos auf TikTok hochlade. Und um TikTok zu verstehen, bin ich vielleicht schon etwas zu alt auch. Aber ich muss mich dann quasi zurückdenken. Und bei TikTok funktionieren so Videos nur, wenn man davor irgendwie so einen Satz einspricht, dass die Leute hängen bleiben. Du musst möglichst catchy sein, sowas wie, das wusstest du noch nicht über die Prostatavorsorge. Und das muss man dann davor so einsprechen. Und dann macht man so ein 20-Sekunden-Video, wo halt ein paar Inhalte von mir drin sind. Und am Ende kommt, hey, abonniert das Ding. Weil 20 Sekunden ist wohl so die Aufmerksamkeitsspanne, die man mittlerweile hat. Ja, und da gebe ich mir sichtlich Mühe und lade natürlich auch kontroverse Sachen hoch, so was gegen, wie letztes Mal habe ich ja ein bisschen Rennradfahrer durch den Kakao gezogen, und diese Rennradbubble ist schon sehr eingeschworen, also die ist schon ein guter Gegner, die mögen das eigentlich gar nicht, wenn man da was sagt. Und ich habe doch letzte Woche irgendwie gesagt, ja, dass Rennradfahrer krimineller werden sollen. Und dann habe ich sowas hochgeladen und so, darum müssen Rennradfahrer krimineller werden. Und dann kommt dann so meine Stimme, wie ich halt was erzähle. Und dann kamen so typisch deutsche Kommentare drunter, die mich auch mega gefreut haben. Zum Beispiel hat einer kommentiert, also müssen tue ich schon mal gar nichts, Ausrufezeichen. Danke für dieses konstruktive Feedback. Ich finde es Wahnsinn, wie sich Leute dann immer so angesprochen fühlen, als wäre dieses Video nur für sie gemacht worden, sondern nicht für die Allgemeinheit. Und wenn es dir gefällt, gefällt es dir halt oder sonst nicht. Sondern ich habe es explizit für diesen Menschen gemacht, und ihm hat es leider nicht gefallen. Also es ist dann auch irgendwie scheiße. Also ich fühle mich fast schlecht, dass es ihm nicht gefallen hat. Wie kann ich ihn erreichen? Wie kann ich dir seelischen, ich glaube auch, dass der mental am Boden ist, weil ich so böse Sachen gesagt habe. Und es tut mir natürlich leid, wenn sich da irgendjemand auf den Schlips getreten gefühlt hat. Das ist nicht mein Ziel. Ich möchte hier ja euch unterhalten, euch ein Lächeln schenken und eben nicht genau das Gegenteil. schade. Ich habe dann auch noch ein Video hochgeladen, wo es so drum geht mit, wenn ein Cowboy quasi vorm Reiten noch sein Pferd rasieren würde, dass es halt aerodynamischer wird. So wäre es, wenn Cowboys wie Rennradfahrer wären. Und dann erzähle ich das halt so. Und dann hat auch einer kommentiert, ein Triathlet hat dann drunter kommentiert. Und das soll Humor sein oder wie? Ich habe das Video natürlich auch wieder nur für ihn gemacht. Und mich nervt, dass ich seinen Humor da nicht getroffen habe. Also die Triathlon-Bubble ist auch wohl sehr, sehr humorbegabt. Die lachen gern mal über sich selbst und über so Sachen. Natürlich, wenn wir den Witz so zerlegen, wird niemand sein Pferd rasieren, weil das würde ja aerodynamisch fast nichts bringen. Und das Pferd wäre ja auch schlecht für das Pferd. Das wollen wir auch nicht. Und das ist ja Tierquälerei und was weiß ich was. All diese Aspekte habe ich nicht bedacht zu thematisieren. Das ist auch wichtig, dass man den Gag immer so zerlegt, dass er halt auch auf jeden Fall falsch verstanden wird. Ja, da danke fürs Aufmerksam machen. Das wollte ich nicht. Das tut mir leid. Ja, aber ihr seid trotzdem angehalten, weiter Kommentare zu schreiben, weiter zu bewerten, weiter zu abonnieren, wenn euch das gefallen hat. Und ich hoffe, auch heute habe ich wenigstens euren Sinn für Humor getroffen und ihr konntet ein bisschen lachen. Ihr habt aber auch mitbekommen, dass das Thema sehr ernst ist, über das ich gesprochen habe. Und wie gesagt, geht zur Vorsorgeuntersuchung, lasst euch mal durchchecken, auch wenn es vielleicht unangenehm ist. Vielleicht habt ihr auch rausgehört, dass die ein oder andere Sache nicht so ernst gemeint war, sondern etwas überzogen wurde. Aber ihr seid ja alle aufmerksame und vor allem schlaue Zuhörer. Und ich hoffe, dass ich nicht in der nächsten Folge wieder meine Gags relativieren muss und mich entschuldigen muss. Also, ich wünsche euch eine wunderschöne nächste Woche. Habt ganz viel Spaß, passt auf euch auf, bleibt gesund und so zerbröselt der Keks nun mal.